Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Angela Gutzeit am Mikrofon herzlich willkommen. Große Hallen sind bis auf den letzten Platz gefüllt, wenn der ukrainische Dichter und Rockstar Serhij Jadan in seiner Heimat Gedichte vorträgt. Jetzt ist ein neuer Lyrikband des Schriftstellers erschienen, Antenne, so der Titel, dazu später mehr. So viel Ruhm zu Lebzeiten war dem chilenischen Schriftsteller Roberto Bolaño nicht vergönnt. Als sein umfangreicher Roman 2666 im Jahre 2004 erschien und seinen Namen in aller Welt bekannt machte, war Bolaño schon ein Jahr lang tot. Mit nur 50 Jahren starb der Schriftsteller im spanischen Exil. Heute gilt Bolaño als eine der wichtigsten Stimmen der lateinamerikanischen Literatur. In den drei posthum erschienenen Erzählungen, die nun unter dem Titel Cowboygräber veröffentlicht wurden, zeigt der Chilene auch hier wieder sein großes Können. Martin Cimek stellt den Band vor, zu Beginn ein Zitat.
Als ich nach Hause kam, sagte ich zu meinem Vater, ich hätte meine Arbeit in Sonora gekündigt. Was willst du stattdessen machen, fragte mein Vater. Die Revolution, sagte ich. Welche Revolution, fragte mein Vater. Die amerikanische Revolution natürlich, sagte ich. Welche amerikanische Revolution? Fragte er. Um Himmels Willen, sagte meine Mutter, die bislang geschwiegen hatte. Dann sagte ich, ich würde nach Chile gehen. Die chilenische Revolution? Fragte mein Vater. Ich nickte. Aber du bist doch Mexikaner, sagte mein Vater. Nein, ich bin Chilene, sagte ich. Aber darauf kommt es nicht an. Wir Lateinamerikaner sollten alle nach Chile gehen, um die Revolution zu unterstützen.
Eine Szene aus Roberto Bolaños titelgebender Erzählung Cowboygräber, einer weiteren Veröffentlichung aus dem Nachlass des 2003 verstorbenen Chilenen. Dieser Text, wie auch noch zwei ebenfalls unveröffentlichte Erzählungen Bolaños, kreisen in einer Mischung aus Fiktion und autobiografischen Details um das Thema Revolution, um die mit ihr verbundenen Hoffnungen und um ihr Scheitern. Bolaño hatte als 16-Jähriger mit seiner Mutter Chile verlassen, um beim Vater in Mexiko zu leben. Dort, im Land seiner väterlichen Vorfahren, im Land der Cowboys, hielt ihn aber nichts. 4 Jahre nach dem Umzug will er mit knapp 20 ins damals sozialistische Chile zurückkehren. Nach einer langen Reise quer durch den Kontinent kommt er ausgerechnet in jenen Septembertagen in seiner Heimat an, als Präsident Allende durch einen Militärputsch gestürzt wird. Vom Aufbruch der Familie ins ferne Mexiko, von der Begegnung mit pittoresken Großstadtbewohnern und eigenen dichterischen Anfängen handelt die erste Erzählung Cowboygräber. Es geht um jenen legendären 11. September 1973, den Tag des Putsches. Bolaño erfindet für die Schilderung der damaligen Ereignisse einen fiktiven Ich-Erzähler, Arturo Bilano, sein alter Ego. Als er in Chile ankommt, wohnt Arturo bei einem befreundeten Maler.
Ich träumte von einer Frau mit leuchtenden Augen, als mich die Schreie von Juan de la Cruz weckten, dem Maler und Marienschnitzer, in dessen Haus ich wohnte. Im ersten Moment dachte ich, man würde mich aus dem Haus werfen oder ich hätte einen Anruf aus Mexiko und etwas Schlimmes sei passiert, das vielleicht mit der Gesundheit meiner Mutter zu tun hatte. Dann wurde mir klar, dass Juan de la Cruz nicht schrie, sondern stöhnte und sich mit einer Hand die Haare raufte, während er mich mit der Hand wachrüttelte. Die Militärs haben geputscht.
Es ist alles aus. Wie im Roman, so auch in der Wirklichkeit. Die revolutionären Träume der jungen Generation waren verflogen. In der Folgezeit des 11. September wurden Tausende von Studenten, Intellektuellen und Allende-Sympathisanten willkürlich verhaftet, inhaftiert, gefoltert oder ermordet. Auch Roberto Bolaño kam ins Gefängnis, wurde jedoch durch die Fürsprache eines ehemals mit ihm befreundeten Polizisten schon bald wieder freigelassen. Ganz offensichtlich aber hat das Erlebnis der Gefangenschaft Bolaños gesamtes literarisches Werk und seinen Schreibstil wesentlich beeinflusst. Die Erfahrung von Macht und Gewalt am eigenen Leib, das Erlebnis der Zerstörung jugendlicher Illusionen von Freiheit und Glück überträgt er in ein emphatisches Erzählen, in dem sich Realität und Fiktion unablässig mischen. Eine Erzählweise, die mit der Tradition des magischen Realismus eines Gabriel García Márquez, mit den romantisierenden Themen eines Mario Vargas Llosa und mit den getragenen Versen eines Pablo Neruda bricht. Bolaños Vorbilder sind andere, zum Beispiel der chilenische Dichter Nicanor Parra, der Begründer der Antipoesie. Wie Parra beschäftigt sich auch Bolaño mit prägenden Erlebnissen der eigenen Biografie, zugleich aber verändert er sie durch das Spiel mit fiktiven Szenarien. Deshalb bietet Bolaño in dem Erzählband Cowboygräber gleich mehrere Versionen an, wie und wo sein Erzähler den Militärputsch Pinochets erlebt haben will. In der zweiten langen Geschichte mit dem Titel Vaterland befindet sich sein Held Belano am 11. September nicht mehr in einem Außenbezirk Santiagos. Rückblickend erinnert er sich, dass er sich an diesem Tag weit ab von der Hauptstadt auf dem Land im Süden Chiles aufhielt.
Alles begann vor vielen Jahren am 11. September 1973 um 7 Uhr morgens in der Bibliothek des Landhauses von Antonio Narváez. Vor meinen von Müdigkeit geröteten Augen lümmelten sich rund 20 Personen auf Sofas und Teppichen. Alle hatten in dieser Nacht bis zum Gehtnichtmehr getrunken und gestritten. Dann stieg ich auf Bitten des Gastgebers auf einen Stuhl und begann ein Gedicht vorzutragen, um die Stimmung zu heben und die Zeit zu überbrücken. Ich rezitierte aus dem Gedächtnis eines der besten Gedichte von Nicanor Parra. Meine Stimme bebte, meine gestikulierenden Hände zitterten. Ich nahm den 15. Vers in Angriff, als über Radio die Nachricht verbreitet wurde, in Santiago sei ein Militärputsch in vollem Gange.
Vaterland ist in insgesamt 20 kurze Texte unterteilt. Liebesszenen vermischen sich mit Traumszenen, Redemanuskripten und Diskursen über Literatur. Die stilistisch und thematisch sehr unterschiedlichen Vaterland-Episoden haben den Charakter von Entwürfen und stehen möglicherweise im Zusammenhang mit der Planung von Büchern wie die Nazi-Literatur in Amerika von 1996 oder von Bolaños erstem umfangreichen, drei Jahre später erschienenen Roman »Die wilden Detektive«. Als geschlossene Erzählung können sie kaum angesehen werden. Ganz anders dagegen die dritte, meisterhaft durchkomponierte Geschichte mit dem seltsamen Titel »Komödie vom Schrecken von Frankreich«. Bolaño schrieb sie in seinem letzten Lebensjahr. Eine Gruppe junger Leute hält sich während einer Sonnenfinsternis in einem Straßencafé an der Küste Französisch-Guayanas auf. Diodoro Pilon, der Erzähler, kommt auf seinem Heimweg vom Strand an einer Telefonzelle vorbei, in der unablässig das Telefon klingelt. Neugierig nimmt er den Hörer ab. Am Telefon meldet sich zu seiner Überraschung kein geringerer als der französische Autor André Breton. Diodoro soll dessen surrealistischer Untergrundliga beitreten, die in der Kanalisation von Paris lebt und schreibt. Dieses Mal verzichtet Bolaño auf jegliches pseudobiografische Versteckspiel. Vielleicht wollte uns der Autor hiermit seinen Respekt vor einer künstlerischen Strömung ausdrücken, die schon vor knapp 100 Jahren das Ineinandergleiten von Erinnerungs- und Fantasiewelten zu ihrem künstlerischen Programm erhoben hat. In Anlehnung an André Bretons Konzept der Aufhebung von Traum und Wirklichkeit versetzt uns Bolaño mit selten schöner Klarheit in die einzig wahre Realität, in das surreale Reich der Literatur.
Martin Schimek, der Erzählungsband Cowboygräber von Roberto Bolaño ist in der Übersetzung aus dem Spanischen von Christian Hansen und Luis Rubi im Hansa Verlag erschienen. 191 Seiten, 22 Euro. Und jetzt kommen wir zu Serge Jadan, der seine Dichterlesungen gern mit Musik untermalt. Aber nicht nur für seine Performancekünste auf der Bühne ist der Ukrainer bekannt. Serge Jadan engagiert sich in seinem Heimatland auch offen politisch für eine pro-westliche Ukraine gegen den russischen Einfluss im Donbass. Seit Jahren schreibt Jadan außerdem Gedichte, Erzählungen und Romane über diesen immer noch schwelenden Konflikt. Jetzt ist sein neuer Gedichtband Antenne erschienen. Michaela Schmitz stellt ihn vor.
Was tut man, wenn einem die Worte fehlen angesichts des Todes? Beten. Selbst Atheisten erinnern sich bei Beerdigungen an Gebete, sogar wenn der Verstorbene Atheist war. Wie Serge Jadans Vater, dem der ukrainische Dichter mit seinem Gedichtband Antenne ein poetisches Denkmal setzt. Tief berührt und gleichzeitig amüsiert schildert Jadan im vorangestellten Text das Telefonverzeichnis der Toten, wie sie als Atheisten auf der Beerdigung des Vaters das Vaterunser beten, um am Schluss für den Atheisten zu bitten, nimm ihn auf in dein himmlisches Reich. Himmlisches Reich, schließt der Sohn voller Wehmut und Ironie, sei ein guter Anfang für ein Gedicht. Und beginnt gleich das dritte Poem mit den Versen.
Das himmlische Reich, so reden sie über das Leben, über das tägliche Einerlei. über die Zeit, die ihnen für die Liebe bleibt. Der bange Glaube der Grenzvölker, den eigenen Toten die Aufnahme ins himmlische Reich zu wünschen, vor allem jenen, die an nichts geglaubt haben. Mein Vater ist am 4. Januar gestorben. An diesem Tag fiel dichter, fetter Schnee. Eine Zeit lang bewegten sie sich aufeinander zu.
Ostukraine 2020. Bis heute wären die Kämpfe in Donbass, der Heimat von Serhii Jadan. Der Tod seines Vaters ruft den Schmerz über all die Toten wach, die seither in der Ukraine gefallen sind. Er wolle, so Jadan im Vorwort, aus den Grabsteinen Literatur und aus der Erinnerung an die Verstorbenen Gedichte machen, gegen die Angst vor dem Tod und um zu zeigen, dass die Trauer auch hell sein kann, denn die Poesie des Lebens sei identisch mit der des Todes. Doch was macht ein Dichter, dem die Worte fehlen angesichts des Todes? Beten, sich der Worte der vergessenen Gebete erinnern, den abwesenden Gott anrufen, an den niemand mehr glaubt. Es sind die zynischen Gebete und wütenden Psalmen eines Atheisten, mit denen Jadan sich hier die Trauer und die Angst, Bitterkeit, aber auch Freude von der Seele schreibt. Sein Rückgriff auf christliche Begriffe und Symbole ist voller Melancholie und Ironie. Wenn er mit dem Tod seines Vaters auf den Topos »Gott ist tot« anspielt, wenn er Dichter und Propheten gleichsetzt und sich damit selbst als Gottes Sohn überhöht. Der vor dem Tod und angesichts des Grauens des Krieges kapitulierende Dichter präsentiert sich als rührend komische Karikatur. Das Zerrbild eines verzweifelten Atheisten, der mit den Anrufungen des abwesenden himmlischen Vaters in seinen Gedichten ein Palimpsest auf die Heilige Schrift schreibt. Wütend hadert er mit der Hilf- und Ratlosigkeit der Dichtung und sucht absurderweise trotzdem Beistand in der Ohnmacht der Religion.
Ich preise dich, Gott, ich preise dich. Gepriesen sei dein Talent, heiter über das Schlimmste zu sprechen. Gepriesen sei deine Abwesenheit, die längst niemand mehr kümmert. Gepriesen seien deine Geistlichen, die Demut lehren wollten. Tatsächlich haben sie uns Dichtung gelehrt.
Serhii Jadans zentrale Frage lautet, ähnlich wie Adorno fragte angesichts der Shoah, kann man noch Gedichte schreiben angesichts des jahrelangen Grauens und der unzähligen Toten des Ukraine-Konflikts? Man kann nicht, man muss, so der Dichter. Denn Dichtung ist die Brücke zwischen Lebenden und Toten. Schreiben kann sie weder lebendig machen noch das Sterben verhindern, aber die Verstorbenen in Erinnerung rufen, damit sie für die Lebenden präsent bleiben. Es gilt, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass jeder Gefallene ein Toter zu viel ist. Genau das versucht Jadan mit seinen Gedichten. Ein anarchistischer Mix aus christlichen Gebeten und Klagegesängen mit schonungsloser Kriegsberichterstattung. Hart hineingeschnittene, drastische Bilder von Krankenhausfluren, OP-Sälen und Schlachthausszenen stehen im Kontrast zu Zeilen von bitterer Lakonie, die an Bertolt Brecht erinnern. Jadan hat ihn ins Ukrainische übersetzt. Denn wo die poetische Sprache nicht mehr greift, bleibt dem Dichter nur noch das Gebet und die nüchterne Aufstellung der Gefallenen.
Jeden Morgen erinnern wir alle an die Zahl der Gefallenen. Nachmittags freuen wir uns über das Sonnenfeuer vorm Fenster, über das frische Gras, das die toten Steine durchbricht. Gegen Abend erinnern wir dann wieder alle an die Zahl der Gefallenen.
In den Gedichten seines Bandes Antenne spielt Jadan mit christlicher Zahlensymbolik. Schiffsverzeichnis, der erste Teil des Bandes, enthält 27 Gedichte. Die Zahl 2 steht im Christentum für Polarität, 7 für Gottes Heilsplan. Zusammen ergeben sie 9, Symbol der gesteigerten dreifachen Einheit. Antenne, der zweite Teil, umfasst 4 Zyklen von je 10 Gedichten. 4 verweist auf die göttliche Ordnung der 4 Elemente, 10 symbolisiert Vollkommenheit. 40 steht häufig im Zusammenhang mit Glaubensprüfungen. Jadans Gedichte leben vom Kontrast. In seinen Versen konfrontiert er die verzweifelte Beschwörung des Glaubens mit der nüchternen Statistik des Grauens.
Ich spreche den Alten die Flüche nach. Vertont als Choralgesang, glaubevoll Wut an die Literatur, mit der man die Öfen in den Kinderheimen heizt. Die gleiche Sprache, die gleichen Wörter für Leidenschaft und für Statistik.
Die harte Konfrontation von Klage und Nüchternheit in ihrer Widersprüchlichkeit und buchstäblich himmelschreienden Unvereinbarkeit ist der Sprengstoff der formal und sprachlich eher konventionellen, frei rhythmisierten Prosagedichte. Jadan arbeitet bewusst sparsam mit poetischen Mitteln wie Metaphern und Wortneuschöpfungen in seinen Versen, die mit ihren suggestiven Wiederholungen und Variationen wie ein provokativer Mix aus Gebeten, pazifistischen Appellen und Songtexten klingen. Krieg zerstört und spaltet, Musik und Dichtung verbinden. Alles hat mit Musik angefangen, bekennt das lyrische Ich und ruft als Dichter den Vogel zu seinem Wappentier aus. Vögel trotzen dem Krieg mit ihrem Gesang.
Die große Weisheit des Vogelrufs, die bittere Berufung als Vogel, Flügelmaße wie die Maße eines Gedichts. Das Herz der kleinsten Schwalbe ist stärker als der Nebel.
Serhii Jadan verteidigt in seinem neuen Gedichtband Antenne einmal mehr seinen Ruf als literarischer Soziologe der Ostukraine. Der Titel ist sprechend. Die Antenne der Dichter ist ihre Sprache. Sie dient dem Autor zum Empfang von Signalen und als Aufzeichnungsinstrument. Jadans literarische Analyse ist messerscharf. Seine Diagnose ist bitter, sein Glaube wütend, seine Gesänge wehmütig und ironisch zugleich. Die Musik seiner Verse ist universell. Genauso wie der Tod, über den man nicht sprechen, sondern nur singen kann. In Psalmen, die nichts heilen, jedoch den Schmerz lindern können. In verstörend provokativen Sprech-Rap-Versen, die den schmalen Grat zwischen Ohnmacht und Glaube auspendeln.
Michaela Schmidt zu Serhii Jadans Gedichtband Antenne. Das Buch ist in der Übersetzung aus dem Ukrainischen von Claudia Date in der Edition Surkamp erschienen. 140 Seiten, 14 Euro. Schauen wir zum Schluss noch auf die Lesezeit. Wie immer zu hören, mittwochs ab 20.30 Uhr. Heute können Sie den zweiten Teil der Lesung der 1988 in Frankfurt am Main geborenen Autorin Dennis Ode hören. Sie liest aus ihrem Romandebüt Streulicht. Erinnert wird eine triste Kindheit und Jugend in einem Frankfurter Arbeiterviertel an die kaputte Familie, an das Weggehen und das Zurückkommen. Hier ein kurzer Ausschnitt, der von einer Bahnfahrt der Ich-Erzählerin handelt, die dabei von ihren Erinnerungen eingeholt wird.
Drei comichafte Frauenfiguren waren an eine Brandmauer gesprüht, dann verschwanden wir im Tunnel. Schemenhaft erkannte man in der Schwärze die dicken Stromleitungen, die an den Wänden verliefen. Station nach Station ließen wir hinter uns. »Wollen Sie auch hier bleiben?«, fragte der Mann. »Bleiben? Nein«, sagte ich, nicht ohne zu bemerken, dass sich zum ersten Mal ein Zweifel in meine Stimme schlich. »Ich bin von hier«, hatte ich vor einer halben Stunde noch gesagt, und das Weggehen hatte zu dieser Aussage immer dazugehört, aber eben am Bahnsteig war dieser Gedanke plötzlich wie ausgelöscht. Jetzt erschien es mir wie das Hirngespinst, über das Pika, Sophia und mein Vater immer den Kopf geschüttelt hatten. »Gehen? Wozu?«, hörte ich Pikas Vater mit belustigtem Unterton fragen. »Wieso sollte irgendjemand das wollen? Wieso hatte ich es gewollt? Das gibt es auch hier«, hatte mein Großvater immer gesagt und die Region um den Ort gemeint, die durch den Industriepark eine große Infrastruktur angezogen hatte. Nur ich war immer woanders hingerannt, um meine Besorgungen zu machen. Briefmarken kaufte ich nicht im Schreibwarenladen an der Bushaltestelle, sondern in der städtischen Postfiliale auf dem Weg zur Schule. Lebensmittel kaufte ich nicht im Supermarkt nebenan, sondern mindestens in der nächsten Gemeinde. Auch das hatte ich mir von meinem Vater abgeschaut, der allem in seiner Nähe ausgewichen war, die Leute im Ort als komisch bezeichnet hatte, obwohl er in Wirklichkeit nur Angst vor ihrer Zurückweisung gehabt hatte. Aber anders als bei ihm steckte bei mir auch eine Sehnsucht nach Ferne dahinter. Eine Sehnsucht nach Großstädtischkeit, die ich, das wurde mir plötzlich bewusst, als der Mann mir diese Frage stellte, jetzt doch in nächster Nähe gefunden hatte.
Ein Ausschnitt aus dem Roman Streulicht von Dennis Ode. Für dieses Buch wurde die Autorin, die in Leipzig lebt, in diesem Jahr mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung ausgezeichnet. Heute Abend ab 20.30 Uhr mehr davon in unserer Lesezeit. Unseren Meldungen ist zu entnehmen, dass die seit 15 Jahren in Kalifornien lebende Bestseller-Autorin Cornelia Funke den grassierenden Populismus à la Trump, der nicht abtreten will, als einen Weckruf für die ganze Welt wertet. Der neue Faschismus ist überall, so Funke. Man könne das nur als Warnung nehmen, Demokratie nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen. So viel von uns und der Literatur. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter im Programm mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Uli Blumenthal. Wie Zellulose hilft, Darmentzündungen zu vermeiden, so eines der Themen. Ich verabschiede mich von Ihnen. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.